ARD Sounds.
Ich bin nämlich die Doktorin, die so lange in die Ecke pinkelt, bis es stinkt. Und dann irgendwie gesagt, das kann nicht sein. Da muss was sein. Und wir haben dann eine sogenannte, ein PET-CT gemacht. Wir haben nach Entzündungszeichen geguckt, mit einer speziellen Methode. Und da hat man gesehen, dass wirklich es ein großes Problem gab.
Und damit hallo, ihr hört Abenteuerdiagnose. Und ich glaube, mit so einem krassen, ungewöhnlichen Zitat haben wir noch keine Folge begonnen. Ihr habt gerade Professor Karen Olsen gehört, die Ärztin, die in unserer heutigen Geschichte die entscheidende Rolle gespielt hat. Volker, du hast sie interviewt. Was war dein erster Gedanke, als sie dir diese sehr plastische Metapher erzählt hat?
Also ich muss sagen, ich habe auch kurz mit den Ohren geschlackert, aber fand es dann am Ende ein sehr einleuchtendes Bild für die Hartnäckigkeit, mit der nach einer Erklärung für Carsten Zindels Symptome gesucht wurde.
Und über Carstens spannende Geschichte sprechen wir heute.
Ja, und mit ihrer Beharrlichkeit und ihrer Fähigkeit, um die Ecke zu denken, hat Karen Olsen ihm am Ende das Leben gerettet. By the way, das mit dem in die Ecke pinkeln ist mittlerweile auch ein geflügeltes Wort in Carstens Familie geworden.
Das glaube ich auf jeden Fall gerne. Also, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Abenteuerdiagnose, dem Medizin-Krimi-Podcast bei ARD Sounds. Und für alle, die heute vielleicht zum ersten Mal einschalten, bei uns geht es alle zwei Wochen um einen spannenden medizinischen Fall, um Menschen, die unter rätselhaften Symptomen leiden und um Ärzte und Ärztinnen, die wie Detektive nach der Ursache fahnden. Ich bin Anke Christians, ich bin Medizinredakteurin beim NDR und ich führe euch heute wieder durch die Folge. Und mir gegenüber sitzt mein Kollege Volker Prekelt. Er hat den Fall recherchiert und hat die Interviews mit allen Beteiligten geführt. Und dabei noch viele andere schöne Metaphern eingesammelt. Hallo Volker.
Ja, hallo Anke. Ich freue mich natürlich, wieder hier zu sein.
Professor Karen Olsen hat sich ja gerade schon sehr eindrücklich selbst vorgestellt. Du übernimmst das jetzt für unsere heutige Hauptperson, Carsten Zindel.
Carsten Zindel ist 36 Jahre alt und lebt in Wunstorf in Niedersachsen, ist verheiratet, hat drei Kinder. Carsten ist ein extrem sportlicher Typ, der immer noch Fußball spielt, auch gerne in die Muckibude geht, aber noch viel lieber über Feld, Wald und Wiesen joggt. Und das braucht er auch, denn er ist Führungskraft bei einem Energieversorger und beruflich sehr gefordert.
Absolut, also war intensive Zeit zu dem Zeitpunkt, viel Besprechungen, viel Meetings, viel Kollegen, Kommunikation, also mein Job bestand im und besteht auch heute noch im Großteil aus Sprechen, Interagieren, Kommunizieren.
Ist ja ein bisschen so wie unser Job.
Genau, ich kommuniziere jetzt auch mal eine Rolle rückwärts sofort. Mit der Zeitmaschine, denn Ende 2015 geht Carsten eines Tages auf einmal die Luft aus. Das erste Mal passiert es bei der Arbeit. Carsten Zindel hält gerade eine Präsentation und im Konferenzraum hängen die Kolleginnen geradezu an seinen Lippen und wundert sich an diesem Vormittag im September 2015 beim Meeting auf Management-Ebene. Da wirkt er einfach nicht so souverän wie sonst.
Nicht so souverän wie sonst, das klingt ja erstmal nicht so dramatisch. Ich meine, ein bisschen unkonzentriert oder fahrig ist ja jeder mal, auch ohne krank zu sein. Hat Carsten denn dabei selbst das Gefühl, wirklich keine Luft mehr zu bekommen?
Ja, ein bisschen, das schleicht sich so immer mehr rein. Zunächst erstmal hält er es für so einen Aussetzer. Aber je länger er spricht, desto mehr Mühe macht es ihm. Und er kommt den Kolleginnen und Kollegen einfach erschöpfer, so nach dem Motto, na, Carsten war wohl ein langes Wochenende und eine Tasse Kaffee könnte jetzt nicht schaden.
Wenn ich Vorträge oder Präsentationen dort gehalten habe, dann ging das halt nicht mehr so frei von der Lunge weg, sondern es wurde immer anstrengender.
Interessant, dass er hier die Redewendung schon anpasst und nicht frei von der Leber weg sagt. Also er merkt schon, dass es etwas mit der Luft oder mit Luftknappheit zu tun haben könnte. Zieht er daraus denn schon Konsequenzen und macht direkt einen Arzttermin?
Also nicht unmittelbar. Ich glaube, er musste das vermutlich erstmal im Alltag, in der Freizeit spüren, wenn er joggen geht oder Zeit mit der Familie, mit seiner Frau und den Kindern verbringt und da dann im Alltag Luftprobleme bekommt. Wobei drei Kinder halten einen auch ganz schön auf Trab. Und daher aber grundsätzlich schon eher gesundheitsbewusst lebt, sitzt er dann im Winter im Sprechzimmer seiner Hausärztin und berichtet ihr von seiner Erschöpfung. Die Ärztin untersucht ihn dann und stellt auf Anhieb erstmal nichts fest, was sie oder ihn beunruhigen könnte. Also auch die Blutwerte sind eigentlich im grünen Bereich.
Hausärzte schauen in solchen Fällen zum Beispiel auf die Entzündungswerte. Aber auch sowas wie eine Blutarmut oder ein Schilddrüsenproblem können hinter Erschöpfung stecken. Und Lunge und Herz hat die Ärztin sicher auch abgehört. Was kommt denn sonst noch zur Sprache?
Naja, sie fragt ihn natürlich auch nach weiteren Symptomen und er berichtet dann schon mal von Kopfschmerzen, von Verspannungen, von klassischen Rückenschmerzen. Die Ärztin fragt natürlich auch nach Stress, familiär oder beruflich. Und da muss Carsten Zindel tatsächlich innehalten und er denkt ein bisschen über das Leben nach, das er so führt. Zwischen Kindern und einem Job, der ihn ziemlich im Griff hat.
Stress, ne, bei der Arbeit, viel zu tun, intensiv eingebunden. Daneben noch die drei kleinen Kinder, die wir da zu Hause dann hatten. Die kleinste war in dem Fall gerade ein Jahr alt. Weiß man auch, was da ansteht. Und da war dann immer, ja, viel Stress, viel zu tun. Ruhen Sie sich mal aus, dann wird das schon wieder.
Klar, das ist natürlich super naheliegend. Mitte 30, Karriere, Kinder. Ich nenne das total gerne Rush Hour des Lebens. Und Carsten steckt mittendrin. Aber ja, sowas wie ruhen Sie sich mal aus, das sagt sich so leicht. Er hat wahrscheinlich im Sprechzimmer der Ärztin genickt und gesagt, klar, ich werde ein bisschen mehr auf mich achten. Aber kriegt er das im Alltag wirklich hin?
Naja, so eine unmittelbare Wende, das ist natürlich auch schwierig. Aber zum Glück stehen ja die Weihnachtsfeiertage vor der Tür. Und das ist ja auch eine ganz gute Gelegenheit, um sich mal so ein bisschen zu entspannen.
Volker, ich weiß nicht, ob das bei dir so ist, dass du dich Weihnachten in den Sessel fallen lässt. Bei mir definitiv nicht so. Und ich kenne auch viele, die da richtig in Stress geraten. Baum schlagen, Baum schmücken, Haus aufräumen, Last-Minute-Geschenke kaufen, die Kinder bespaßen, die Verwandten bespaßen.
Ja, doch, das ist schon immer eine Menge Stress, aber manchmal gibt es ja so an einem der Weihnachtstage so einen ganz entspannten Besuch, der steht dann auf dem Programm und für den muss man gar nichts vorbereiten. Und bei Carsten Zindel ist es auch so, er besucht mit seiner Familie seine Eltern. Und das festlich geschmückte Wohnzimmer, das stelle ich mir einfach mal so vor, dass der Weihnachtsbaum das in zwei Hälften trennt und auf der einen Seite sitzt die Familie in stattlicher Stückzahl und genießt das Essen oder vielleicht auch schon das Dessert. Ein paar Schritte weiter steht die schöne Tanne und da liegt viel ausgepacktes Geschenkpapier, weil natürlich, wenn Kinder dabei sind, wird sofort alles aus der Verpackung gerissen und bleibt erstmal auf dem Boden liegen. Aber da ist nicht nur buntes Papier im Fuße des Baumes, sondern da liegt Carsten Zindel.
Ich war wirklich so kaputt, dass ich mich hingelegt, mit dem Hund gespielt irgendwie und bin dabei quasi eingeschlafen auf dem Fußboden, so mitten im Wohnzimmer. Und da habe ich gesagt, so kann das nicht richtig sein.
Was haben denn seine Frau und seine Eltern in dem Moment gesagt?
Im ersten Moment haben die erstmal geschmunzelt und sich vielleicht hinterher gewundert. Ist ja schon so eine Art Alarmzeichen. Und außerdem, so kennen sie Carsten gar nicht und sie fangen an, sich etwas Sorgen zu machen.
Und mit diesen Sorgen im Gepäck geht er wieder zur Hausärztin und mit der Frage, was kann jetzt der Grund sein für die Erschöpfung?
Die Hausärztin, die hat ja bei ihrer körperlichen Untersuchung schon bemerkt, wie verspannt er ist. Und sie stellt den Befund Halswirbelsäulensyndrom und darum verschreibt sie ihm jetzt Physiotherapie.
Okay. Halswirbelsäulensyndrom oder HWS-Syndrom, das kennt ihr vielleicht. Das ist so eine Art Sammelbegriff für Beschwerden, die durch Probleme an der Halswirbelsäule ausgelöst werden. Oft geht es da um Verspannungen und Verhärtungen der Muskulatur. Mit Schmerzen, die teilweise wirklich auch bis in den Arm oder in den Kopf ausstrahlen können.
Und Carsten geht natürlich mit diesem Befund in die Physiopraxis, in der, Achtung, toller Name, Jennifer Carratero Caparros arbeitet.
Carsten kam damals mit ab und zu Kopfschmerzen, Schulter-Nackenverspannung, Schmerzen im Rücken, vor allen Dingen Brustwirbelsäule, Halswirbelsäulenbereich. Kam allerdings auch mit Druck im Brustkorb und kam auch schon, dass er sagte, oh, bei Belastungen ist halt manchmal so halt ein bisschen schlapp.
Volker, ich bin schwer beeindruckt, wie gut du diesen Nachnamen ausgesprochen hast. Wie geht die Physiotherapeutin denn vor? Was empfiehlt sie Carsten, um diese Verspannungen und Schmerzen loszuwerden?
Na, sie zeigt ihm zunächst erstmal Standardübungen, die ihn vielleicht wieder nach vorne bringen können. Mit dem Theraband oder dass er bestimmte Bodenübungen macht auf der Bodenmatte. Und dabei fällt ihr relativ schnell auf, dass er ein recht ungewöhnlicher Patient ist.
Führungsperson in einem großen Betrieb. Family mit drei Kindern. Also wir hatten auch Behandlungen, da hat auch zwischendurch vielleicht 2-3 Mal das Telefon geklingelt. Das haben wir auch erlebt zusammen. Er war halt wirklich der klassische Anzugträger, Bürotyp, immer busy.
Da malt sie jetzt ein sehr ehrliches Bild von ihm. Das mit dem Abschalten oder sogar mal Ausruhen, das klappt in seinem Job offenbar ja nicht wirklich. Trotz dieser vielen Unterbrechungen, bringt ihm die Physiotherapie was?
Oh, ich denke, sportlich von den Muskeln her schon. Das ist ja auch sein Ding und da zeigt er sich immer sehr ehrgeizig. Aber er stellt in diesen Tagen fest, dass das größere Problem eigentlich die Luft ist. Zum Beispiel, wenn er es dann mal eilig hat, wenn er unterwegs ist, vielleicht mit ein bisschen Zeitdruck zu einem auswärtigen Meeting, wenn er schnell den Zug erreichen will und dann, da die Rolltreppe am Bahnhof verstopft ist, einfach die Treppen raufspringt, dann geht das nicht mehr so wie früher, ne? 2 Stufen auf einmal nehmen.
War früher halt, ne, bis der ganze Zauber losging, war das kein Thema. Und jetzt in der Zeit dann halt, dann die Bahnhofstreppen sind, können ganz schön hoch sein.
Dieses diffuse Gefühl vom Anfang, dass er irgendwie weniger Luft hat, das wird jetzt also wirklich ganz konkret und akut spürbar. Jetzt ist ja so, dass Luftnot und Kurzatmigkeit ganz unterschiedliche Ursachen haben können. Das hat aber häufig mit dem Kreislauf, mit der Lunge oder mit dem Herzen zu tun. Wo und wie lässt Carsten das abklären?
Ja, die Hausärztin ist gewieft und schickt ihn zu einem Facharzt natürlich. Ein paar Tage später befindet er sich auch schon auf der Liege im Untersuchungszimmer eines Kardiologen.
Der hat mich einmal angeguckt, mir mal sich meine Geschichte angehört, meinen Zustand, hat mir dann einen Blut abgenommen, Schnelltest gemacht, mal den Gerinnungswert da geguckt, der war halt jenseits von Gut und Böse, hat mich direkt aus dem Gespräch quasi auf die andere Straßenseite in Richtung CT geschickt, da ist eine Röntgenpraxis gewesen, die haben mich quasi dann zwischengeschoben.
Dass es so schnell geht, das hat einen guten Grund. Bei auffälligen Gerinnungswerten ist wirklich Gefahr im Verzug, dahinter können Gefäßverschlüsse, also Thrombosen stecken.
Und tatsächlich lassen die CT-Bilder keinen Zweifel. Alles spricht für eine Lungenembolie.
Bei einer Lungenembolie ist ein Blutgefäß in der Lunge durch ein Blutgerinnsel verstopft. Und wenn ein Gerinnsel das Gefäß dicht macht, dann kommt weniger Blut in die Lunge. Und das bedeutet, es kann auch weniger Blut mit Sauerstoff angereichert werden. Und der Druck im Lungenkreislauf steigt. In manchen Fällen entsteht so eine Embolie ganz akut und plötzlich, wirklich mit heftiger Atemnot und Brustschmerzen. Und in anderen Fällen ist das eher ein schleichender Prozess. Wie reagiert Carsten denn auf diese Diagnose?
Na, beim Interview hatte ich so das Gefühl, im Grunde hat er damit gerechnet, dass etwas mit der Lunge nicht in Ordnung ist. Aber mitgenommen hat ihn das natürlich trotzdem. Vor allem, weil ihm der Kardiologe sicher erklärt hat, warum diese Diagnose auch für das Herz gefährlich sein kann.
Mhm. Die rechte Herzkammer, die pumpt das Blut in die Lunge. Und wenn Gerinnsel die Lungengefäße verengen und der Blutdruck dort steigt, dann muss die rechte Herzkammer immer kräftiger gegen diesen Druck anpumpen. Und das ist super anstrengend für den Muskel. Das Herz kann mit der Zeit überlastet werden und wird dann immer schwächer.
Genau so ist es auch. Carsten kann es immer noch nicht glauben, fragt den Kardiologen verwundert nach dem Auslöser. Wie kann das sein? Ich bin doch kein alter Mann. Ich rauche und trinke nicht. Ich lebe gesund. Und der Facharzt erklärt ihm, dass unterschiedliche Gründe dahinter stecken könnten, legt sich aber noch nicht fest, was es wohl bei Carsten ist.
Dann lass uns doch kurz auf häufige Ursachen für solche Thrombosen schauen. Ich könnte mir vorstellen, dass euch sowas einfällt wie lange Flugreisen oder aber längere Bettlägerigkeit. Das können wir bei Carsten natürlich abhaken. Angeborene Gerinnungsstörungen sind möglich?
Ja, aber bei ihm nicht bekannt.
Und dann gibt es natürlich die Risikofaktoren, auf die er selbst auch schon gekommen ist. Höheres Alter, Rauchen, Übergewicht, ausgeprägte Krampfadern. Hat er auch alles nicht, oder? Wie ist das mit Krampfadern?
Nee, absolut nicht. Richtig sichtbare Krampfadern hat er nicht. Aber der Kardiologe möchte trotzdem, dass ein Angiologe, ein Gefäßspezialist, sofort Carstens Beine schallt.
Mhm. Denn darüber haben wir noch nicht gesprochen. Die Ursache für so eine Lungenembolie liegt meistens in den Beinen. Das ist eigentlich ganz spannende Körperphysik. Das Blut aus den Beinen muss gegen die Schwerkraft nach oben zum Herz transportiert werden. Und das passiert über die sogenannte Muskelpumpe. Das bedeutet, eure Wadenmuskeln helfen die ganze Zeit dabei, das Blut in den Venen nach oben zu befördern. Und wenn ihr lange still sitzt und euch nicht bewegt, dann kann sich das Blut in den Venen stauen und es können Blutgerinnsel entstehen, also eine Beinvenenthrombose. Und wenn dann so ein Gerinnsel vom Blut mitgerissen wird, dann kann es einmal durch die rechte Herzkammer und von dort in die Lunge gespült werden. Deswegen ist das auch tatsächlich super gut, wenn man bei einer Flugreise oder auch, wenn man den ganzen Tag im Büro sitzt, ab und zu mal aufsteht und ein paar Schritte macht. Oder zumindest die Füße kreist. Ich fange schon an hier unterm Tisch.
Ja, ja, ich auch. Aber ich passe auch auf, dass ich den Mikrofonständer nicht umschmeiße dabei. Aber zurück zu Carsten. Der Gefäßmediziner soll bei Carsten danach schauen, ob er ein Problem mit den Beinvenen hat und ob das bei ihm der Ursprung der Lungenembolie ist.
Da haben wir dann die Beine geschallt, um zu gucken, ob da akut irgendwie Beinvenenthrombosen drin sind. War negativ.
Und das ist dann schon ein ungewöhnlicher Befund. In den meisten Fällen wird bei einer Lungenembolie auch eine tiefe Beinvenenthrombose gefunden. Forscht Carstens Kardiologe denn weiter nach?
Also wie ich Carsten Zindel verstanden habe, erst einmal nicht. Zunächst heißt es Akutbehandlung, aber nicht, wie man vermuten könnte. Und ich habe ein paar Mal gefragt, im Krankenhaus. Er bekommt Medikamente, die den Thrombus auflösen sollen.
Also Blutverdünner gegen dieses Blutgerinnsel.
Genau, und zwar einige Monate lang das Medikament Xarelto, nicht im Krankenhaus also, aber insgesamt für ihn ein ganz schöner Dämpfer, so für den 30er. Er ist krankgeschrieben. Er muss mehrere Gänge runterschalten und all das kommt dem rührigen Manager wie so ein vorzeitiger Platzverweis vor. Und regelmäßige Untersuchungen zeigen dann auch, das Gerinnsel in der Lunge wird nach und nach kleiner, aber er will so schnell wie möglich richtig wieder zurück ins Spiel kommen, zurück auf Start.
Und habe dann überlegt, das ist vielleicht ganz gut, mal wirklich einmal einen Schritt rauszugehen und zu sagen, ich mache mal 3 Wochen bei Kinderia. Und bin dann dafür nach Timmendorfer Strand in die Reha-Klinik gegangen.
Ja, direkt am Strand liegt die da und das war im Sommer 2016 und am besten findet er in der Klinik dort den Kraftraum. Denn Carsten will es wieder wissen, zusätzlich zu den Anwendungen verbringt er dort Stunden, denn da warten halt so schöne, interessante Geräte.
Ich bin vom Typ her auch in der Reha jemand, wenn ich was mache, dann mache ich das richtig. Und da waren unter anderem die Klassiker, ne, so Butterfly irgendwo oder halt hier Latzug und so, ne, das war halt alles mit dabei, habe ich da alles forsch voran auch gemacht.
Ich versuche mich gerade zu erinnern. Latzug, das ist diese Maschine, bei der man, du machst mir jetzt schon hier die Bewegung vor, bei der man mit beiden Armen eine Stange runterzieht vor die Brust, gegen Gewichte. Genau. Also ähnliche Bewegung wie beim Klimmzug. Und beim Butterfly bewegt man die Arme wie so ein Schmetterling, ne? Von außen nach innen und also zieht sie vor der Brust zusammen.
So ist es.
Beides gut für eine kräftige Rückenmuskulatur, auch für die Brust- und Schultermuskeln. Geht es Carsten denn nach dieser Reha mit diesem intensiven Krafttraining besser?
Nee, in der Summe nicht, denn die Atmung kommt einfach nicht hinterher. Anders als erhofft, also keine Verbesserung in der Reha, trotz Ostseeluft eher Verschlechterung.
Ende vom Lied war, ich bin quasi aus der Reha nach Hause gekommen und das war ein Montag, weiß ich noch, und den Dienstag zum niedergelassenen Lungenfacharzt dann in Hannover gegangen und habe gesagt, irgendwie hier kriegst du schlechte Luft, irgendwie, weiß nicht, ist da mit meiner Lunge irgendwas. Also es war auch tatsächlich so schlimm oder schlecht, wie es noch nie vorher gewesen war.
Und das ist schon ein Alarmzeichen, denn wer einmal eine Lungenembolie hatte, der hat auch ein erhöhtes Risiko, dass es zu einem erneuten Gefäßverschluss kommt. Das gilt besonders für Menschen, bei denen wie bei Carsten keine ganz klare Ursache für die Embolie gefunden wurde. Etwa 6% erkranken erneut.
Ja, und genau das vermutet leider auch Carsten Zindels Lungenfacharzt. Es könnte eine rezidivierende, also eine wiederkehrende Lungenembolie sein. Und das muss jetzt dringend genau abgeklärt werden.
Ich weiß nur, das Ende vom Lied war, er hat gesagt, ich habe jetzt schon in der MAH angerufen. Sie gehen jetzt in die MAH.
Also die Medizinische Hochschule Hannover, ein großes Universitätsklinikum.
Ja, sehr groß. Ich war dort, weil wir auch dort gedreht haben für die Fernsehfolgen von Abenteuerdiagnose. Und ehrlich gesagt, ohne Begleitung, ohne Scout verläuft man sich dort leicht. Auf jeden Fall gibt es dort eine Klinik für Pneumologie und dort wird Carsten sehr kurzfristig aufgenommen und die Untersuchungsmühle wird sofort angeworfen.
Erstmal wird dann geguckt, ja, CT gemacht, ja, sind tatsächlich wieder frische Lungenembolien dann nachgewiesen worden, das Ganze dann stationär und dann halt dann auch der Beginn der Ursachenforschung, das war halt der Unterschied zu davor, wirklich systematisch dann zu gucken, wo kann das denn herkommen.
Und ihr hört es schon, Carsten spricht hier von frischen Lungenembolien, also Plural. Bedeutet, die Ärzte finden dieses Mal mehrere kleine Blutgerinnsel, die Gefäße in der Lunge verstopft haben.
Genau, also ein ganz anderes Bild als bei der ersten Diagnose einer Lungenembolie. So, und ich denke jetzt, nachdem wir sie am Anfang schon gehört haben, spätestens jetzt müssen wir Karen Olsson mal offiziell vorstellen.
Ja, mein Name ist Karen Olsson. Ich bin Oberärztin an der Medizinischen Hochschule in Hannover und leite da zusammen mit meinem Mann Professor Marius Höper die Ambulanz für Lungenhochdruck.
Das ist ja eine spannende Konstellation.
Ja, und Karen Olsson hat mir auch erzählt, sie hätte sich vor langer, langer Zeit bei einer Vorlesung zweimal verliebt in das Thema Lungenhochdruck und dann in ihren späteren Mann.
Oh. Erklär doch gerne mal, welche Rolle Karen Olsson in Carstens Fall spielt.
Also 2016, als er mit diesen multiplen Embolien zum ersten Mal in die MHH kam, da war er noch nicht ihr Patient. Das kam erst später. Aber sie konnte mir im Interview genau erzählen, welche Gedanken sich ihre Kollegen damals zum Fall gemacht haben. Und sie vermuten, dass Carsten als Folge seiner ersten Embolie ein chronisches Problem entwickelt hat. Eine Art chronische Verengung und Verstopfung der Lungengefäße.
Das heißt, dass sich Embolien durch bestimmte Faktoren im Körper nicht richtig auflösen und sich quasi wie Narbengewebe im Lungengefäßbett festsetzen.
Bedeutet, dass die Blutgerinnsel trotz dieser blutverdünnenden Medikamente bei Carsten nicht verschwunden sind? Die haben sich stattdessen, ja, die sind an der Gefäßwand festgewachsen und die Lungengefäße sind dadurch dauerhaft verengt. Und das führt dann zu einem permanent hohen Blutdruck in der Lunge.
Genau. Und nach diesem erhöhten Druck haben die Ärzte dann gefahndet. Und das ist gar nicht immer so leicht. Also zuerst hat Carsten Zindel die klassische Diagnostik durchlaufen und ein Herzultraschall zeigt, dass Carstens rechter Herzmuskel offenbar stark belastet ist.
Hatten wir ja schon drüber gesprochen, weil das Herz gegen einen erhöhten Druck in der Lunge anpumpen muss.
Und auch ein CT der Lungengefäße ist dann äußerst aufschlussreich.
Zum einen hatte man Veränderungen der Lungenstrombahn gesehen. Die Lungenembolie, die er initial hatte, war ja sehr zentral. Und spannenderweise war dann auch aufgefallen, dass in den ganz äußeren, also man sagt auf medizinisch peripheren Anteilen der Lunge, dass dort auch Veränderungen der Durchblutung waren.
Sie spricht hier also vom genauen Ort der Gerinnsel bzw. Gefäßverschlüsse. Was meint sie ganz genau mit peripher? Wo muss ich mir das in der Lunge vorstellen?
Ja, um sich das vorzustellen, hilft der Begriff Lungenflügel. Und peripher meint, in Carsten Zindels Fall sind die verengten Gefäße mehr so in Richtung der Ausläufer der Lungenflügel, also in Richtung Schulter und Schlüsselbein.
Können die Ärzte aus diesem Befund denn dann direkt was ableiten, eine Diagnose?
Noch nicht ganz. Um ihren Verdacht sicher zu bestätigen, müssen sie Carsten im Katheterlabor untersuchen mit einem Rechtsherzkatheter, um genau zu sein.
Bei so einer Rechtsherzkatheteruntersuchung wird ein Katheter in eine Vene eingeführt, meistens an der Leiste, und dann bis in die rechte Herzkammer und in die Lungenschlagader vorgeschoben. Die Ärzte können den Weg dieses Katheters dabei über den Röntgenbildschirm live verfolgen und sie können auch ein Kontrastmittel geben, um den Blutfluss in den Gefäßen sichtbar zu machen. Damit lassen sich Engstellen oder Gefäßverschlüsse total genau aufspüren. Und bei Verdacht auf Lungenhochdruck messen sie während so einer Untersuchung außerdem den Blutdruck in der rechten Herzkammer und in der Lungenarterie.
Und dabei bestätigt sich der Verdacht der MHH-Spezialisten. Der Druck in seinem Lungenkreislauf ist zu hoch. Carsten leidet also an Lungenhochdruck, und zwar in einer ganz besonderen Form, CTEPH.
Und das soll ich jetzt auflösen,
ja, ich
richtig?
Ja, sag doch mal, CTEPH.
Also CTEPH ist die Abkürzung für chronisch thromboembolische pulmonale Hypertonie. Das ist eine seltene Form einer Lungenhochdruckerkrankung. Selten heißt, in Deutschland bekommen jedes Jahr von 1 Million Menschen etwa 5 bis 6 diese Erkrankung. Und zwar tritt sie auf, wenn sich Blutgerinnsel nach einer akuten Lungenembolie nicht vollständig auflösen. Die Gerinnsel verändern das Gewebe und verengen die Gefäße und behindern damit den Blutfluss in den Lungengefäßen.
Und die Folgen, die hat Karen Holzon mir in einem super Vergleich erklärt.
Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, als wenn die Autobahn gesperrt ist, also die große Straße ist zu, und dann suchen sich die Autos den Weg über die kleineren Dorfstraßen, und irgendwann ist der Verkehr in den Dorfstraßen so hoch, dass die Straßen kaputt gehen, es entstehen Schlaglöcher, und das passiert auch in den Lungengefäßen. Das heißt, die kleineren Lungengefäße, die den dann viel mehr Blut Fluss tragen müssen, die wandeln sich auch um, und es entsteht noch eine zweite Erkrankung, sodass dann der Lungenhochdruck immer schlimmer wird und das rechte Herz immer mehr pumpen und Kraft aufwenden muss.
Also sehr gut erklärt. Was klar wird, ist, es ist eine ziemlich heftige Diagnose. Wie ist Carsten damit umgegangen?
Na, er hat noch nie davon gehört. Er hat erstmal gegoogelt und dann auch verstanden und geht ganz pragmatisch damit um. Die Behandlung steht im Vordergrund, und die gute Nachricht für ihn ist, CTEPH ist behandelbar.
Zum Glück hat sich da in den letzten Jahren und Jahrzehnten richtig viel getan. Früher galt das als Erkrankung mit schlechter Prognose. Heute gibt es aber eine ganze Reihe von Behandlungsoptionen. Also es gibt Medikamente, es gibt auch die Möglichkeit, in einer großen OP die alten Blutgerinnsel aus der Lunge zu entfernen. Und wenn das nicht möglich ist, dann können die verengten Gefäße auch in einem Kathetereingriff aufgeweitet werden. Was davon kam bei Carsten zum Einsatz?
Also Carsten Zindel bekommt erstmal einen anderen Blutverdünner und spricht besser darauf an. Und mit dieser Lungenhochdrucktherapie geht es Carsten Zindel, so hat es Karen Olsson notiert, in den nächsten Jahren insgesamt besser. Das liest sich bei ihr so: 2017 können spezifische Medikamente gegen Lungenhochdruck sogar abgesetzt werden, die Blutverdünner verringert werden. 2018 heißt es dort, Zitat, ausgeheilt, aber wir raten vom Absetzen der Blutverdünnung ab. Kurzum, in dieser Zeit erholt er sich zusehends, kann wieder besser atmen und holt sogar die Sportsachen wieder aus dem Schrank.
Also joggen gehen ging in der Zeit, das war total super, einfach gelebt. Mit der Familie, meinen Kindern Spaß gehabt, in Urlaub gefahren, mit meiner Frau zusammen schöne Zeiten erlebt und keine großen Gedanken daran verschwendet, was da vielleicht irgendwie nochmal wiederkommen könnte.
Richtig so. Das ist ja auch ganz entscheidend, dass wenn es einem gut geht, wenn man dann wieder in so ein normales Leben zurückfindet, dass man das dann auch genießt.
Aber dann geht es wieder los. Ab 2018 wird die Atemnot langsam wieder größer und so sehr, dass an Sport jetzt nicht mehr zu denken ist. Und ab 2019 werden dann sogar die Stufen zwischen den Etagen zu Hause zu einem schier unüberwindbaren Hindernis. Und für Carsten Zindel ist das der absolute Tiefpunkt.
Wir haben ein Reihenhaus und unser Schlafzimmer ist zweite Etage. Am Anfang habe ich in der ersten Etage im Zimmer von meiner Tochter geschlafen. Das ging noch so einigermaßen, dahin zu kommen. Nachher habe ich im Wohnzimmer unten auf dem Sofa geschlafen. Weil Treppensteigen ist für mein Krankheitsbild der Endgegner gewesen.
Ich denke, da müssen wir jetzt gar nicht lang um den heißen Brei rumreden. Die CTEPH ist offenbar allein mit dem Blutverdünner nicht mehr unter Kontrolle.
Genau. Und dann kommt noch was anderes ins Spiel. 2020, Corona. Und Carsten Zindel erinnert sich da an ein ganz einschneidendes Ereignis, was auch so seine Form beschreibt. Seine Kinder haben bunte Steine bemalt und ich kann mich übrigens an diese Steinketten in meiner Umgebung auch noch ganz gut erinnern. Und ganz in der Nähe hinter dem Garten haben sie das arrangiert und das wollen sie dem Papa natürlich zeigen. Aber Carsten Zindel schafft die ungefähr 400 Meter lange Strecke überhaupt nicht mehr. Verzweifelt und deprimiert geht er wieder zu seiner Hausärztin.
Da reingegangen und die hat mich dann kurz angeguckt, untersucht und hat mich dann quasi mit Rettungswagen dann ins Krankenhaus einliefern lassen von der Praxis aus. Und das war dann nicht die MAH in dem Fall, sondern noch ein anderes Krankenhaus bei uns in der Nähe. Und dort wurde dann auch wieder über die Behandlungslogik, also Diagnostik, ne, CT, Kontrastmittel, Lungenembolie, wieder eine Frische drin. Und dann habe ich gesagt, kann doch nicht wahr sein. Auch wieder Beine geschallt, nichts gefunden.
Warum ist er denn in der Zeit nicht wieder in die MAH gefahren, Volker? Also dort gibt es ja dieses Zentrum für Lungenhochdruck, also für seine seltene Erkrankung.
Ja, dem stand einfach die Corona-Realität im Wege. Da ging es ja damals um Kapazitäten, um Impfschutzregeln, um Versorgungsstrukturen. Und er sollte eben in ein Krankenhaus in der Nähe. Und dort bekommt Carsten Zindel tatsächlich zu seinem Entsetzen ein mobiles Sauerstoffgerät. Der kann es gar nicht fassen. 24 Stunden am Tag, ist das euer Ernst?
Das mobile Sauerstoffgerät, das soll dann zusätzlichen Sauerstoff über eine Nasenbrille oder eine Maske liefern. Dafür muss man das dann aber auch die ganze Zeit mit sich herumtragen, diesen Sauerstofftank. Meine Einschätzung wäre jetzt, das kann bei Carsten sicher kurzfristig die Luftnot etwas besser machen, aber so richtig zielführend ist das natürlich nicht, denn an die Ursache geht das natürlich nicht ran.
Ja, dieses Gefühl hat auch seine Physiotherapeutin Jennifer, als er nach längerer Zeit wieder in ihre Praxis kommt.
Und dann habe ich einen Carsten gesehen, der mit seinem Sauerstoffgerät vor mir stand. Und da war ich wirklich erschüttert auch. Carsten war nochmal schlanker geworden. Die Muskelmasse hatte massiv abgenommen. Letztendlich habe ich dann einen 41-jährigen Mann vor mir gesehen mit Sauerstoffgerät, mit nicht mal allgemein gutem Zustand.
Warum ist er denn wieder in der Physiotherapie?
Na, er hatte sich tatsächlich auch wieder wegen der Fitness immer mal wieder Krankengymnastik verschreiben lassen und in der Corona-Zeit ging das dann sogar über einen Videocall.
Jetzt befinden wir uns also im Jahr 2020. Ein Krisenjahr, nicht nur für Carsten, weil sich sein Zustand plötzlich wieder so verschlechternd hat, sondern natürlich auch Krise in der Welt, die ersten Corona-Fälle, die Lockdowns. Was hat das für Carsten bedeutet?
Haben wir unsere drei Kinder zu Hause behalten, quasi komplett isoliert von allem anderen, damit wir halt das Infektionsrisiko für mich an der Stelle halt möglichst niedrig halten konnten. Sind immer noch unendlich dankbar für die Freunde, die uns in der Zeit geholfen haben und da halt auch wirklich einkaufen gegangen sind jede Woche.
Oh Mann, ja. Ich glaube, wir erinnern uns alle sehr gut, was das für eine verrückte, unsichere und belastende Zeit war. Und für Menschen mit chronischen Erkrankungen natürlich besonders schwierig, an dringende Termine bei Ärzten oder in der Klinik zu kommen. Wie war das für Carsten?
Na, für ihn war erstmal klar, er braucht jetzt wieder die Spezialisten.
Als ich dann zu Hause war, habe ich dann den Kontakt zur MAH gesucht und habe gesagt, hier, ich habe da wieder ein Thema und neue Diagnose, wieder frische Lungenembolie. Hilfe, ne? Was machen wir?
Also zum Glück hat Carsten dann sofort einen Termin in der Ambulanz für Lungenhochdruck bekommen. Und das ist genau der Moment, in dem Karen Olsson den Fall Zindel offiziell übernimmt und an den sie sich noch gut erinnern kann.
Und dann war beim nächsten Besuch, als er dann nach dieser Lungenembolie kam, wirklich eindrücklich, wie sehr sich die Befunde verschlechtert hatten. Also wirklich wie ein Patient mit einer Herzschwäche halt nur noch wenige Meter belastbar.
Okay, dann lass uns einen ganz kurzen Recap einschieben. Der Lungenhochdruck hat sich offensichtlich drastisch verschlechtert. Carsten hat eine neue Embolie und das trotz der Blutverdünner, die er einnimmt.
Ja, wenn das mit den Medikamenten nicht mehr funktioniert, dann kann ja nur noch ein Eingriff helfen, bei dem die verengten Gefäße in der Lunge aufgeweitet werden mit Hilfe eines Katheters. Und wie das geht, habe ich mir von Patrick Zardo erklären lassen. Er ist Thoraxchirurg an der MHH.
Der Katheter ist so dünn, dass man über die Engstelle hinüberkommt. Und dann befindet sich an der Spitze des Katheters ein Ballon. Und den kann man dann aufpusten. Und dieser Ballon führt dann dazu, dass dann die Engstelle aufgeweitet wird. Und die Hoffnung ist natürlich, dass dann an der Stelle keine Engstelle mehr vorhanden ist, das Blut wieder vernünftig fließen kann und keine Gerinnsel mehr entstehen.
Und wenn dieser Eingriff bei Carsten gelingt, wenn das Blut wieder besser durch die Lunge fließen kann, dann sollte auch die Luftnot sich bessern.
Genauso ist das auch. Nach dem Eingriff stabilisiert er sich etwas. Aber Karen Olsson mag ihn trotzdem nicht einfach nach Hause schicken. Denn auf den Bildern, die während dieser Ballonangioplastie, so nennt man diese Aufdehnung, entstanden sind, ist jetzt erneut und noch deutlicher zu erkennen, dass gerade die kleinen Arterien eben an der besagten Peripherie von Carstens Lunge noch heftiger verstopft sind.
Also diese kleinen Dorfstraßen, wie Carsten Olsson sie genannt hat.
Und überall dort, überall in diesen kleinen Dorfstraßen, in diesen kleinen Gefäßen, das meint sie, sind Reste von Blutgerinnseln zu sehen.
Klein, ich nenne es manchmal Morbus-Würstchen, wie ganz kleine Mini-Würstchen, die immer wieder in den Gefäßen landen.
Mhm. Also da hat Karen Olsson wirklich ein Talent. Jetzt habe ich wieder so ein Bild vor Augen, dass ich so schnell nicht loswerde.
Absolut.
Also wie so eine Art kleine Mini-Würstchenkette, wie man sie auch im Glas kaufen kann. Partywürstchen, ja genau. Wenn Karen Olsson das ja offenbar von anderen Fällen kennt, kann sie sich das dann auch irgendwie erklären?
Nee, kann sie nicht. Also zumindest nicht, warum diese Mini-Würstchenkettenartigen Blutgerinnsel sich bei Carsten genau an den Stellen so weit oben an der Peripherie Richtung Lungenflügel bilden. Das lässt ihr aber keine Ruhe und sie kniet sich rein in die Jagd nach der Diagnose und verfolgt jede noch so kleine Spur mit immer neuen Untersuchungen.
Ich erinnere einen Tag, wo mir, ich glaube, 11 oder 12 Mal Blut abgenommen worden ist. Also sehr hartnäckig geguckt, wo kann es denn irgendwo herkommen und es muss doch irgendwo eine Ursache dafür geben. Ja.
Wonach hat sie da genau geschaut im Blut? Doch nochmal nach angeborenen Gerinnungsstörungen?
Das und unter anderem auch, ob eine andere Grunderkrankung dahinter steckt. Aber herausgekommen ist dabei leider nichts. Außerdem immer wieder Echokardiografie.
Also Herz-Ultraschall, damit kann die Ärztin beurteilen, wie belastet das rechte Herz ist. Und sie kann auch die Strömungsrichtung und Strömungsgeschwindigkeit des Blutes abschätzen in Richtung Lunge.
Und bei Carsten Zindel zeigt die Untersuchung, dass der Blutfluss in die Lunge beeinträchtigt ist und das rechte Herz ist geschwächt vom ständigen Anpumpen gegen den Lungenhochdruck. Karen Olsson verordnet ihm jetzt zunächst einen neuen Blutverdünner und will abwarten, ob der besser anschlägt. Carsten Zindel darf phasenweise nach Hause mit Sauerstoffgerät. Aber nach wenigen Wochen zu Hause geht es ihm immer wieder schlechter. Dann also zurück in die Klinik zur Kontrolle und zum Nachjustieren. Und das wiederholt sich in schöner Regelmäßigkeit.
Und dann saß ich dann zu Hause mit dem Sauerstoffgerät und habe dann immer versucht, mich auch zu Hause so ein bisschen selbst zu mobilisieren und irgendwie hier so ein bisschen Schulterkreisen oder irgendwas in der Richtung zu machen. Wenn ich das gemacht habe, danach ging es dann halt ein paar Tage, Wochen später ging es dann halt wieder schlechter und dann begann das Prozedere quasi von vorn.
Das ist jetzt eine interessante Verknüpfung. Carsten hat also selbst das Gefühl, immer wenn er Schulterkreisen oder Schulterübungen macht, gegen seine Verspannungen oder Nackenschmerzen, dann geht es ihm auch, was die Luftnot angeht, kurz danach schlechter. Klingt erstmal irgendwie so ein bisschen weit hergeholt.
Ja, das könnte auch Karen Olssons erster Gedanke gewesen sein, als er das ihr gegenüber erwähnt. Aber dann hört sie doch ganz genau hin und fragt sich plötzlich, ob das, was Carsten da über seine verspannten Schultern erzählt, über die Taubheitsgefühle, die er verspürt, ob das vielleicht doch was mit den ständigen Lungenembolien zu tun haben könnte. Konkret könnte ein Problem im Schulterbereich die CTEPH ausgelöst haben.
Das war mein Verdachtsmoment und ich habe dann auch ehrlicherweise nicht nachgegeben.
Da ist sie wieder, die Hartnäckigkeit. Wie kommt sie zu diesem weiten Gedankensprung, Schulter-Lunge?
Also diese konsequente Betonung von Carstens Taubheitsgefühlen, vom Kribbeln, von leichten Schmerzen in der Schulter, die erinnert sie an ein seltenes Krankheitsbild im Schulterbereich. Manche Menschen haben nämlich eine knöcherne Engstelle zwischen dem Schlüsselbein und der ersten der obersten Rippe. Und in diesem Engpass werden Nerven und Blutgefäße bei bestimmten Bewegungen zusammengepresst. Der medizinische Fachbegriff dafür ist TOS, Thoracic Outlet Syndrome.
Das ist heute eine Folge der medizinischen Abkürzungen.
Ja.
TOS, diese Diagnose war auch schon mal Thema hier. Klar. Bei Abenteuerdiagnose. Ganz typische Symptome sind Taubheitsgefühle im Arm, Kribbeln, Schmerzen im Schulter-Nackenbereich, Schwächegefühl. Und all das besonders ausgeprägt, wenn man den Arm länger überm Kopf hält, weil dann die Nerven an dieser Engstelle an der Schulter besonders stark zusammengedrückt werden.
Ja, und es können auch Blutgefäße komprimiert werden und dann können Durchblutungsstörungen auftreten.
Was bei Carsten natürlich ein total spannender Gedanke ist. Gegen ihren Verdacht spricht so ein bisschen, dass Carsten ja eigentlich nicht so die ganz typischen Symptome hat. Zum Beispiel hat er ja nie über große Schmerzen bei Überkopfbewegungen des Arms berichtet.
Ja, das stimmt. Aber was er schon hat, sind hartnäckige Schulter- und Nackenverspannungen. Und deshalb bleibt Karen Olsson jetzt auch hartnäckig, wenn ihre Annahme stimmt. Und Carsten da eine knöcherne Enge zwischen Schlüsselbein und Rippe hat, dann könnte das dann möglicherweise auch die Staus in der Lunge erklären?
Da fehlte noch das entscheidende Puzzlestück.
Und das entscheidende Puzzlestück, das ist in dem Fall überhaupt der Beleg oder der Nachweis dieser Engstelle an der Schulter?
Sie muss beweisen, dass bei Carsten im Schulterbereich beim Heben des Arms es tatsächlich zu so einer Engstelle kommt. Und sie vermutet, dass an der Stelle auch eine massive Entzündung sitzt. Und zahlreiche Ultraschall- oder CT-Untersuchungen hat Carsten Zindel ja schon hinter sich. Und jetzt schickt ihn Karen Olsson noch einmal los zu ihrer Kollegin Cornelia Dewald ins PET-CT. Und vor dem Eingriff nimmt er erstmal eine Flüssigkeit zu sich.
Und in dieser Flüssigkeit ist ein Kontrastmittel mit einem Tracer, also einem Marker, der auf den Bildern Entzündungen sichtbar machen kann.
Genau, und dann muss Carsten in der Röhre erstmal wirklich mitarbeiten. Also falls ihr schon mal im CT oder gar im PET-CT wart, normalerweise bleiben die Arme während der Untersuchung an ein und derselben Stelle liegen, oft ausgestreckt über dem Kopf, manchmal auch an den Seiten. Aber Carsten muss jetzt nach und nach die Arme immer weiter über den Kopf nehmen, weil die Radiologin und Karen Olsson schauen wollen, ob sich dadurch der Blutfluss an dieser vermuteten Engstelle verändert.
Lass uns noch mal kurz auf diese Engstelle gucken. Durch diese Enge zwischen Schlüsselbein und oberster Rippe, da verläuft die Vena subclavia, das ist die Schlüsselbeinvene. Und die transportiert das Blut aus dem Arm zurück in Richtung Herz.
Genau dort sehen die Ärztin, dass hier eben diese Engstelle ist und das Blut nicht mehr durch die Vene fließt. Und die Radiologin nennt es so, es ist eine funktionale Stenose.
Das heißt, Karen Olsson hatte recht mit ihrem Verdacht. Immer dann, wenn Carsten den Arm hebt, quetscht er sich an dieses Gefäß. Es kommt zu einer Gefäßverengung und wirklich auch zu einem zeitweisen Verschluss der Vene, bei dem sich das Blut staut.
Genau. Und das ist nicht das Einzige, was die Ärztinnen auf den Bildern entdecken.
Und wir haben dann nach Entzündungszeichen geguckt, mit einer speziellen Methode. Und da hat man gesehen, dass wirklich es ein großes Problem gab, ein Entzündungsherd.
Und der befindet sich rund um diese Engstelle unterm Schlüsselbein.
Ganz genau.
Weil diese Verengung bei allen Armbewegungen nach oben diesen Bereich extrem gestresst hat. Und da verlaufen natürlich ganz viele Nerven, Venen und Arterien.
Genau, und das stresst diese Schlüsselbeinvene so sehr, dass es zu Schaden an der Gefäßwand kommen kann und dass sich die Vene mit der Zeit umbaut.
Und damit verengt sich das Gefäß auch weiter. Dazu rundherum diese Entzündung und bei den falschen Bewegungen dann der Blutstau. Das ist eine ganz fatale Situation. Denn all das kann dazu führen, dass sich in der Schlüsselbeinvene Gerinnsel bilden.
Und die haben sich bei Carsten offenbar immer wieder gelöst und sind in die Lungenarterien gewandert und dort stecken geblieben. Thrombotische Anteile, so nennt das Karen Olsson.
Da bildet sich natürlich auch weiteres Gewebe und das Gefäß wird weiter verengt und narbig verändert und es wird immer fester und das Problem wird größer.
Und damit haben wir jetzt das fehlende Puzzleteil und auch die Erklärung für Carstens jahrelange Lungenbeschwerden. Diese ständigen Embolien und diese seltene Form von Lungenhochdruck, die gehen bei ihm zurück auf dieses Engpass-Syndrom an der Schulter, auf das Thoracic Outlet-Syndrom.
Genau, abgekürzt TOS. Und Carsten Zindel hat sogar noch eine besondere Variante, denn bei ihm wird vor allem die Schlüsselbeinvene abgeklemmt und diese venöse Form wird auch Thoracic Inlet Syndrom genannt.
Ja, die Ärzte machen es uns manchmal nicht so einfach, ne? Volker, du hast ja erzählt, dass Carsten sportlich sehr aktiv und ehrgeizig war und auch gerne im Fitnessstudio diese Arm- und Schulterübungen gemacht hat. Zum Beispiel am Latzug und an der Butterfly-Maschine. Und später haben dann ja schon ganz einfache Übungen wie Schulterkreisen zu einer gefühlten Verschlechterung seiner Lungenbeschwerden geführt. Muss man denn jetzt im Rückblick sagen, dass diese Kraftübungen auch eine Mitursache waren? Was ist da Karen Olsons Meinung?
Ja, also die haben das verstärkt und das findet man auch in medizinischen Fachzeitschriften, zum Beispiel in der medizinischen Monatsschrift für Pharmazeuten. Und ich fasse das mal kurz zusammen. Also wenn junge sportliche Menschen Lungenembolien erleiden, dann steckt oft das Thoracic Indet Syndrom dahinter. Und Hintergrund dieser Situation ist meist der gestörte Abfluss der Venen, wie wir es gesagt haben, in den Achselhöhlen oder am Brustkorbeingang. Und das passiert dann vor allen Dingen eben bei bestimmten Sportarten mit hohem Armeinsatz, wie Volleyball, Schwimmen, Rudern oder aber auch schwere Kraftsportgeräte oder mit Kraft verbundene Armbewegungen führen dazu, dass Knochen, Muskeln oder Bänder die Venen eben komprimieren.
Da rechnet man ja ehrlich gesagt nicht mit, wenn man denkt, man tut sich mit Sport da was Gutes. Tut man ja auch. Wie hat Carsten denn auf die Diagnose reagiert?
Ja, sehr, sehr emotional.
Was ich gemacht habe, ich habe zu Hause angerufen. Meine Familie war auf laut am Telefon und habe dabei geweint. Und ich habe gesagt, die haben was gefunden. Und meine kleine Tochter hat in dem Moment gesagt, Papa, warum weinst du denn? Das ist doch gut, oder nicht? Und die hat in dem Moment gelernt, dass man vor Freude weinen kann. Und da ist halt so viel abgefallen, dass dann diese Ursache gefunden war, wo dann danach für mich die Maschinerie wieder loslaufen konnte, ne? Auch die medizinische.
Und ganz entscheidend ist dabei, die Ursache, die Engstelle, die kann durch eine OP beseitigt werden. Und deshalb hat Karen Olsson nach der Diagnose sofort wieder den Thoraxchirurgen Dr. Patrick Zardo hinzugezogen und der hat mit Carsten die Optionen besprochen.
Ich muss ihn nicht lange überzeugen vor dieser Operation. Im Gegenteil, er war dann mit so der Motor, der gesagt hat, lass uns endlich loslegen.
Um diese Enge zu beseitigen, muss natürlich irgendwie Raum geschaffen werden zwischen dem Schlüsselbein und der Rippe. Und das bedeutet, ein Knochen muss weichen.
Ja, bei der Operation muss die in Anführungsstrichen störende erste Rippe entfernt werden. Und das war für das OP-Team, das Patrick Zardo zusammengestellt hat, eine echte Herausforderung.
So, dass wir einen Zugangsweg gewählt haben, wo wir dann hier entlang des Halses durch das Brustbein ein Stück weit und dann unterm Schlüsselbein geblieben sind. Über diesen Zugang konnten wir zum einen dann die erste Rippe vollständig entfernen und konnten dann auch noch zusätzlich die gesamte Vene im vollständigen Verlauf freimachen.
Ich habe extra nochmal nachgeschaut, Volker. Die erste Rippe ist ja immerhin auch 14 bis 16 Zentimeter lang und sehr stark gekrümmt. Ihr selbst könnt die von außen gar nicht tasten, weil sie unter dem Schlüsselbein liegt. Die komplett zu entnehmen durch einen, wie mir scheint, so ein bisschen komplizierten Zugang, also allerhöchster Respekt. Was macht das mit Carsten? Wie geht's ihm nach dem Eingriff?
Naja, ich habe ihn ja im Interview wirklich lange erlebt und da wirkte er für mich schon wieder komplett gesund. Und verschiedene Untersuchungen nach der OP, die bestätigen dann auch, dass der Eingriff wirklich erfolgreich war.
Und da konnte man halt noch ein bisschen natürlich ein verändertes Gefäß sehen, aber einen weitestgehend regelrechten Fluss in diesem Gefäß und dass das auch keine relevante Engstelle mehr gab bei den entsprechenden Bewegungen, die man dann macht.
Und das bedeutet, dass es auch kein Risiko mehr gibt, dass sich an dieser Stelle neue Gerinnsel bilden, die dann in die Lunge mitgerissen werden.
Ganz genau. Trotzdem ein langer Weg lag jetzt erstmal vor ihm. 3 Wochen Krankenhaus nach der Operation und dann will er keine Reha mehr. Er will wirklich zu Hause sich auskurieren und Stück für Stück geht es dann voran. Der Rollator wird wieder in die Ecke gestellt, das Sauerstoffgerät kommt weg und Meter für Meter vergrößert er seinen Radius wieder. Und sein erster längerer Spaziergang, der führt ihn zu einer ganz bestimmten Stelle, die ihm ja seine Kinder schon seit langem zeigen wollten.
Du meinst die bunten Steine, die, wann war das? Anfang 2020, zu Beginn der Corona-Pandemie entstanden sind.
Genau.
Haben wir Steine bemalt und die haben wir da hinten ans Feld gelegt. Hab die nie gesehen, waren 400 Meter von zu Hause und dann sind wir da hingegangen. Das weiß ich noch. Das war schön.
4 ganz schlimme Jahre hatte Carsten Zindel hinter sich und dass er jetzt von einem neuen Leben spricht, also das kann ich gut verstehen.
Wie schaut es denn jetzt in seiner Lunge aus? Ist die denn durch diese wiederholten Embolien noch geschädigt oder beeinträchtigt oder hat sich auch das mit der Luftnot komplett erholt?
Mit der Luftnot ist kein Problem mehr. Allerdings gab es wirklich noch eine Episode, die noch folgte. Denn nach dieser Operation hatten sich dann innerhalb der nächsten Jahre auf der anderen Seite, auf der rechten Seite, immer wieder Probleme eingeschlichen. Es ging wieder los mit Taubheitsgefühl, mit Schmerzen in der Schulter. Alles noch nicht so schlimm, aber er hat dann entschlossen, im Gespräch natürlich mit seinen Ärzten, sich auch vorsorglich die andere Halsrippe, und zwar in diesem Fall in einer anderen Klinik, entfernen zu lassen.
Sicher ist sicher.
Ja, ja. Und ja, ansonsten Blutverdünner nimmt er natürlich und die helfen, dass er privat, sportlich und beruflich endlich wieder auf der richtigen Spur ist.
Hast du Karen Olsen eigentlich im Interview auch gefragt, wie selten diese Kombination aus, Achtung, jetzt kommt nochmal der Buchstabensalat, CTEPH und TOS ist? Ist das relativ einzigartig?
Es ist auf jeden Fall sehr, sehr selten. Allerdings, Karen Olsen eigentlich immer noch auf der Spur, sagt, dass man in 25% der Fälle von Lungenembolie keine Ursachen findet und sie glaubt, dass es gar nicht so wenige gibt, die genau dieses Problem haben.
Und die haben jetzt hoffentlich diese Folge gehört, ja, und können dem auch auf die Spur gehen. Danke, Volker, dass du diesen ungewöhnlichen Fall mitgebracht und erzählt hast.
Gerne.
Wenn ihr noch Fragen zu dem Fall habt, wenn irgendwas offen geblieben ist, dann schreibt uns gerne in die Kommentare oder mailt uns an abenteuer-diagnose@ndr.de. Wir freuen uns natürlich auch immer sehr über Lob oder Kritik oder Feedback jeder Art. Und jetzt habe ich noch einen Hörtipp für euch. Und zwar einen Podcast für alle, die mehr darüber wissen wollen, wo ihr Essen eigentlich herkommt. 63 Hektar, der NDR Landwirtschaftspodcast. Moderator Andreas Kuhlage und Landwirtin Maja Mockwitz blicken hinter die Kulissen der Ställe und auf die Felder. Wie kann man in Norddeutschland Trüffel anbauen? Wie sieht's wirklich in einem Schweinemastbetrieb aus? Und was bedeutet es eigentlich, wenn ein Supermarkt regionale Lebensmittel anbietet? Ganz wichtig dabei, die beiden Hosts wollen wieder einen Dialog herstellen zwischen der Landwirtschaft und den Verbrauchern und Verständnis schaffen. Denn in Zeiten, in denen viele von uns nur noch in ihrer eigenen Bubble unterwegs sind, geht das oft verloren. 63 Hektar, der NDR Landwirtschaftspodcast, den findet ihr natürlich in der ARD Sounds App. Und damit verabschieden wir uns für heute.
Ja, tschüss.
Alles Gute, bis in 2 Wochen.
ARD Sounds.